Das ist das erste Projekt kassenübergreifend, das sich in so großem Stil für Patientensicherheit einsetzt. Dadurch ist eine Win-Win-Situation entstanden. Einmal, dass die Kassen zusammenarbeiten für das Thema Patientensicherheit und man hat für Versicherte erstmal überhaupt eine Plattform geschafft. Die Menschen haben Bedürfnis dazu, das, was ihnen widerfahren ist, rückzumelden.
Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass kritische Ereignisse hundertfach stattfinden, bis mal ein Patient zu Schaden kommt, ne? Und das ist der Vorteil. Wir können aus diesen 100 kritischen Ereignissen schon lernen.
Patientensicherheit war immer so mein Herzblutthema.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung.
Prima. Mehr Patientensicherheit, das ist heute unser Thema. Wir begrüßen dazu Frau Dr. Viola Signeliolu, Ärztin, Gesundheitsökonomin, Beauftragte für Patientensicherheit für die DAK Gesundheit. Guten Morgen, Frau Dr. Signeliolu.
Morgen, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch. Und als zweites begrüßen wir Herrn Dr. Markus Rall, Arzt und Gründer der Gemeinnützigen Gesellschaft für Patientensicherheit und Gründer und Leiter des Instituts für Patientensicherheit und Teamtraining. Guten Morgen, Herr Dr. Rall.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Von Seiten der Christoph-Lofert-Stiftung sind wir heute zu zweit bei diesem Interview. Meine PR-Kollegin Julia Haug.
Hallo zusammen.
Und mein Name ist Tanja Brunner. Heute ist der 23. September 2025. Unser Stifter Christoph Lofert, der wurde nicht müde, die Menge der Behandlungsfehler in Deutschland anzuprangern. Tatsächlich gehen ja die Schätzungen von bis zu 20.000 vermeidbaren Todesfällen im Jahr aus. Das ist ganz schön viel und es wird auch scheinbar kaum weniger, auch wenn die Zahl der Aktionen und Kampagnen für Patientensicherheit steigt. Nun fand ja vor 6 Tagen der Welttag der Patientensicherheit statt. Ganz kurz gefragt, was haben Sie an diesem Tag gemacht? Wer möchte anfangen?
Dann fange ich gerne an. Ich durfte an dem Tag einmal eine Aktion bei mir in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, begleiten. Da haben wir ein Room of Horrors gemacht. Das kommt ursprünglich aus der Schweiz. Dort hat das die Stiftung für Patientensicherheit entwickelt. Und da wird an einem Patienten im Team, werden da Fehler aufgedeckt, die man suchen muss, sowohl bei der Aufnahme in den Medikamenten als auch an den Patienten selbst natürlich. Das macht man im interdisziplinären Team. Wir haben an dem Tag 60 verschiedene Gruppen da durchgeschleust und das Besondere war, dass uns dieses Jahr RTL dabei begleitet hat. Da ist ein kleiner Beitrag erschienen. Es war, hat echt Riesenspaß gemacht und man hat ja als Key Message wieder gelernt, Patientensicherheit ist Teamarbeit, also man muss zusammenarbeiten und fast alle Gruppen haben alle Fehler aufgedeckt. Also das war wirklich super. Und das Zweite war, ich habe auf dem Gesundheitswirtschaftskongress einen Vortrag gehalten zu Patientensicherheit auch, habe da meine Rolle als Patientenbeauftragte für die DRK vorgestellt. Und das Letzte war, wir haben zusammen mit dem Portal, was wir jetzt auch gleich vorstellen, haben wir eine Aktion zu dem diesjährigen Schwerpunkt gemacht zu Kindergesundheit, was ja ein großartiger Schwerpunkt ist, und haben dazu eine kleine Aufklärungskampagne gemacht und ein Posting in den sozialen Medien auch.
Super, das klingt richtig interessant. Und Sie, Herr Dr. Rall?
Ja, wir haben auch einiges gemacht rund um den Tag der Patientensicherheit herum. Mit der Deutschen Gesellschaft für Patientensicherheit haben wir praktisch die Woche der Patientensicherheit gehabt und um den Tag herum mehrere Posts gemacht, also Dinge veröffentlicht oder auf Dinge hingewiesen, die wir vorher natürlich erarbeitet haben. Gerade auch für mehr Patientensicherheit, das Projekt mit dem VDEC haben wir den Kindertipp sozusagen veröffentlicht und darauf hingewiesen. Wir hatten noch auf andere Aspekte hingewiesen und da sage ich mal, in den Social Media viele Aktivitäten gemacht, um Produkte und Service für Patienten, die wir da vorgestellt haben.
Klasse. Sie haben ja beide Medizin studiert und man hat es jetzt gerade schon gemerkt und gehört, Sie engagieren sich vor allem für die Verbesserung der Patientensicherheit auf institutioneller Ebene. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz sich vorstellen, wer Sie sind und was Sie konkret machen, Herr Dr. Rall. Beginnen Sie gerne.
Ja, sehr gerne. Markus Rall, bin eben von Hause aus Arzt, habe Medizin studiert. Während dem Studium war ich Rettungssanitäter und war sozusagen so richtig halt jemand, der Patienten helfen wollte und bin dann relativ schnell nach dem Studium in die Patientensicherheit reingekommen, habe in USA das Thema Human Factors, Patientensicherheit, Fehler gelernt und seitdem jetzt über 25 Jahre kümmere ich mich erst an der Uniklinik Tübingen um Patientensicherheit. Wie entstehen Fehler in Teams? Eben, es ist selten so, dass die Leute das nicht können, sondern oft ist eben das bisher nicht trainierte Problem der Zusammenarbeit, die menschlichen Faktoren, die da eine große Rolle spielen. 70 bis 80% der Ursachen von Fehlern liegen in dem Bereich und da haben wir uns engagiert. dann eben Gründung von InPass 2012 und dann jetzt vor 2 Jahren die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Patientensicherheit, wo wir gemeinnützig mit beitragen wollen, dass so viele Sachen, ähnlich wie Sie es vom Herrn Lohfert erzählt haben, dass eben diese Zwischenfälle, diese vermeidbaren Patientenschäden reduziert werden, die meistens ja keine Behandlungsfehler sind im juristischen Sinne, sondern einfach misslungene Behandlungen, Fehler, die entstehen, die die Betroffenen selber nicht wollen. Und die Tragik, diese Dramatik, sowohl für die Patienten wie für das Gesundheitsfachpersonal, das ist sozusagen die Mission, da nachhaltig mitzuhelfen.
Super, Frau Senieliolu.
Ja, bei mir war Patientensicherheit auch immer so ein roter Faden. Ich habe das, bei mir war das andersrum. Ich habe erst Gesundheitsökonomie und Gesundheitswissenschaften studiert, und dann auch ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet, unter anderem bei der WHO und der GIZ. Da haben wir auch in, ja, war da auch in viel in Lateinamerika. Da haben wir auch zu Patientensicherheit, ja, sowohl eine sichere Versorgung aufgebaut, als auch viele Aufklärungskampagnen durchgeführt und war dann an der Charité und bin von da aus dann zu Lofert gegangen. Hatte das große Glück, dass ich ja Christoph Lofert auch noch kennenlernen durfte und ja auch viel mit ihm zusammenarbeiten durfte. Und das hat mich für das Thema Patientensicherheit auch sehr geprägt. Ja, habe dann bei der Christoph Lofert Stiftung auch meine Promotion zu Patientensicherheit gemacht und habe dann Medizin studiert, habe während des Studiums auch noch weiter bei der Christoph Lofert Stiftung gearbeitet und habe dann, ja, als ich dann fertig war mit dem Medizinstudium, angefangen in der inneren Medizin und Kardiologie und arbeite seitdem auch dort, jetzt zuletzt in der Notaufnahme und habe da natürlich auch viel klinisch mit Patientensicherheit zu tun. Es war immer so mein Herzblutthema. Und jetzt seit gut einem Jahr bin ich bei der DRK noch als Patientenbeauftragte oder für Patientensicherheit zuständig und mache sowohl sozusagen 50% das und bin 50% weiterhin in der Klinik. Für mich ist es halt abschließend jetzt nochmal wichtig, dass ich jetzt in meiner neuen Funktion als Patientensicherheitsbeauftragte bei der DRK und weiterhin klinisch tätige Ärztin in der Notaufnahme, dass ich das verknüpfen kann, sowohl meine Leidenschaft jetzt für Patientensicherheit als auch das Ziel, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Bereichen im Gesundheitssystem. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Ziel, weil es da noch zu viele Barrieren gibt. Und ich hoffe halt, dass ich damit dazu beitragen kann, dass man ja einfach mehr zusammenarbeitet, auch für Patientensicherheit.
Ja, toll. Ich glaube, das Schlagwort Brücken bauen ist sehr gut gewählt, auch für Ihr Webportal, was im Februar 2024 an den Start gegangen ist, wo Sie, Herr Dr. Rall, ja maßgeblich, glaube ich, auch die Initiative für ergriffen hatten, beziehungsweise das eben auch durchgeführt haben. Die Plattform mehr-patientensicherheit.de, darüber wollen wir heute sprechen. Dort können Patientinnen ihre Erfahrungen im Gesundheitssystem anonym schildern, sowohl die negativen als aber auch positive. Erzählen Sie mal, was, Herr Dr. Rall, ist genau die Idee hinter dem Portal mehr-patientensicherheit.de gewesen? Was wollen Sie damit erreichen?
Ja, das Portal soll eben dazu dienen, die Patientenstimmen zu hören, Patienten die Gelegenheit geben, anonym und niederschwellig und ohne Angst oder Hemmnisse, na, wenn man sich bei der Krankenkasse beschwert oder bei der Ärztekammer, hat man ja immer gewisse Hemmnisse. Und hier ist ganz niederschwellig, ich kann anonym im Internet meinen Fall melden, meine Erfahrungen weitergeben. Und dadurch können wir die sammeln und kriegen eben die Perspektive der Patienten oder Angehörigen gemeldet, die eben in der Klinik oder fürs Fachpersonal, egal, auch in den Arztpraxen, oft so nicht vorhanden ist. Sprich, wir kriegen Licht auf die dunklen Flecken oder auf die blinden Flecken, die das Gesundheitsfachpersonal hat. Beispiel, eine Mutter wird mit ihrem Kind nach Hause geschickt, das sehr krank ist. Die Klinik erfährt es gar nicht, dass die Mutter dann in die zweite Klinik gegangen ist, wo dann von der Kollegin ein durchgebrochener Blinddarm diagnostiziert wird und notoperiert werden musste, ne? Und die erste Klinik erfährt es gar nicht. Und die Fälle kriegen wir eben im mehrpatientensicherheit.de gemeldet. Und Ziel ist, das auszuwerten, einerseits für Patienten und Angehörige. Was können die tun, wenn sie in so einer Situation sind? Und ich sage jetzt mal am Beispiel nach Hause geschickt werden. Können die sich da noch wehren oder irgendwie dafür sorgen, dass sie vielleicht doch noch untersucht werden? Und eben auch die Info ans Fachpersonal. Guckt mal, solche Sachen passieren. Ist euch das bewusst? Was macht ihr, um das zu verhindern? Wie geht ihr vor? So sozusagen auf beide Seiten soll das Portal wirken. Und dazu ist eben die Anonymität wichtig, weil eben Patienten ohne Probleme berichten können und die Gesundheitsfachpersonal nicht Angst hat, dass das ein Portal ist, wo Leute beschuldigt werden sollen oder wo Ärztebashing gemacht wird oder solche Sachen. Das ist alles durch die Anonymität weg.
Das heißt vom Prozedere her, dass Patientinnen und Patienten ihre Fälle auf dem Portal beschreiben und sie
Richtig.
dann Experten und Expertinnen haben, die diese Fälle analysieren und dann aufbereiten und wird es dann wieder auf die Seite gestellt. Wie erfahre ich als Patient denn dann, was aus dem Fall geworden ist?
Genau, sehr gute Frage. Eben, wir bereiten die Fälle auf. Wir haben da eben Experten, auch bei der Krankenkasse jeweils, mit den Partnerkassen, die Expertinnen und Experten, die da mitmachen und schauen eben, was war das Problem, das hier geschildert wird von den Patienten, was sind die Ursachen, was liegt da zugrunde? Ist es mangelnde Patienteninformation, ist es mangelndes, sind es Probleme im Gesundheitsversorgungssystem oder eben Prozesse, Strukturen in den Kliniken oder Praxen und versuchen das eben dann aufzubereiten, einerseits für die Patienten. Aber allgemein, ne, also das Portal sieht es momentan nicht vor, einfach aus Ressourcengründen. Wir haben über 1600 Fälle gesammelt in anderthalb Jahren, individuell Rückmeldungen zu geben. Also das wäre schön. Und vielleicht, wenn noch mehr Mittel und Support für so ein System kommt, könnte man das machen, dass jeder Patient individuell Feedback kriegt, ne? Das ist aber natürlich sehr aufwendig. Momentan ist es so, dass wir die Themen aufarbeiten und dann wird das Thema eben, ich werde schwer krank nach Hause geschickt, das als Thema aufgreifen und dann aufbereiten, nicht für den Patient individuell, der es gemeldet hat, sondern für alle, ne? Und sagen, hier gibt es diese Probleme und da könnten Sie als Patient oder Angehörige so und so reagieren. Und da veröffentlichen wir eben Tipps, Fokusfälle, stellen Links und Literatur zur Verfügung, auch Sachen, die es schon gibt, zum Beispiel vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, verweisen wir auf die Kampagne Deutschland erkennt Sepsis oder sowas, wenn das das Thema ist, so dass man sich da auch vernetzt mit Partnern, die da schon tätig sind und so, sage ich mal, möglichst viel Effekt pro Meldung erzeugt.
Und Sie sagten vorhin, das ist ja auch nicht nur für die Patientinnen und Patienten gedacht, sondern auch für das Fachpersonal, also für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal. Haben die denn überhaupt in ihrem stressigen Klinikalltag Zeit, sich solche Fälle durchzulesen oder solche Analysen? Haben Sie da Erfahrung?
Das ist ein sehr guter Punkt. Und natürlich ist das schwierig, eben fürs Gesundheitsfachpersonal. Zeit ist eins der kostbarsten Ressourcen. Wie kann man da Fortbildung, Weiterbildung machen? Das ist ein generelles Problem. Aber ich glaube, mit hochrelevanten Informationen aus so einem Meldesystem für Patienten, das ist schon spannend für das Gesundheitsfachpersonal. Und ich glaube, da hat man dann schon Zeit im Rahmen von der Fortbildung, im Rahmen von der Frühbesprechung, von einem Briefing, von einer Fallnachbesprechung, solche Themen da auch reinzubringen, ne? Und tatsächlich war es am Anfang vom Portal erstmal nicht gedacht, dass wir Fachpersonal informieren, ne? Also zu Beginn des Portals war es gedacht, wir informieren nur Patienten und Angehörige, in dem Fall Versicherte von den Krankenkassen. Das ist ja ein VDEC-Projekt mit 28 Millionen Versicherten dabei. Und jetzt als praktisch Weiterentwicklung der Plattform hat man sich mit den Ersatzkassen dazu entschieden, dass wir jetzt auch eben die Gesundheitsprofis erreichen wollen, um die zu informieren, was eben Patienten berichten und melden oder eben Vorschläge haben, wie die Fachpersonal reagieren könnte, um die geschilderten Probleme abzufangen. Ne?
Ja,
eine kurze Zwischenfrage noch dazu. Wie erreichen Sie denn dann das Gesundheitsfachpersonal? Also geht das auch auf die Website? Sie sagen Fortbildung, Weiterbildung oder ist es so eine freiwillige Sache, dass man dann in einer Fortbildung sowieso zum Thema Patientensicherheit oder irgendeiner Fehlervermeidung sagt, guck mal, hier ist auch das Portal und da könnt ihr auch euch Fälle anschauen?
Genau, das ist vielleicht eines der Probleme, die tatsächlich im Raum stehen. Wie erreichen wir die Leute, ne? Und vielleicht kann die Frau Sinioglu noch schön sagen, wie die Krankenkassen, wie die ihre Versicherten erreichen mit den Informationen. Hier jetzt die Frage, wie erreichen wir das Gesundheitsfachpersonal? Wir haben natürlich große Netzwerke selber mit Partnern, Firma InWorks, die fast alle QMs in ihrem Netzwerk hat. Wir haben Institutionen wie das Aktionsbündnis Patientensicherheit, die viele Verteiler haben, GQMG, Ärztekammern, Deutsche Krankenhausgesellschaft und so weiter, die wir bitten, diese Infos zu verteilen, jeweils an ihre Verteiler, ne? Und dann hoffen wir natürlich, wenn ein QM die E-Mail kriegt oder den Newsletter von uns, dass der dann sagt, ah, das ist ein Fall für die HNO oder für die Geburtsabteilung und dann seiner Geburtsabteilung zukommen lässt und das da zugänglich macht, ne?
Der
Aber
QM ist der Qualitätsmanagementbeauftragte.
ja, genau. Genau.
Okay, ja.
Und dass so die Infos dann zu den Experten kommen. Aber das ist sicher eine Challenge und eine Aufgabe, das hinzukriegen. Und vielleicht eben jetzt Sicht der Krankenkasse.
Ja, also erstmal, der erste Schritt war ja, wie halt Terrell gesagt hat, dass wir überhaupt eine Plattform geschaffen haben für Versicherte. Das ist das erste Projekt kassenübergreifend, das sich in so großem Stil für Patientensicherheit einsetzt. Dadurch ist eine Win-Win-Situation entstanden. Einmal, dass die Kassen zusammenarbeiten für das Thema Patientensicherheit und man hat für Versicherte erstmal überhaupt eine Plattform geschaffen. Wir haben ja gesehen, man hat ein Bedürfnis, die Menschen haben ein Bedürfnis dazu, das, was ihnen widerfahren ist, rückzumelden. Das ist ja ganz klar, das kann jeder nachvollziehen, der selber mal Patient war. Und jetzt im zweiten Schritt müssen wir das noch viel mehr aufbauen, das auch an die Leistungserbringer, die Leute, die in der Versorgung sind, zurückzumelden. Das ist zum einen durch die Sachen, die jetzt schon gesagt worden sind, gezielte Informationen über das Qualitätsmanagement. Und natürlich muss man dazu auch Kooperationen aufbauen. Also wir machen das ja in den Kliniken wöchentlich, gibt es Fehlerbesprechungen in fast allen Abteilungen und monatlich wird ein Fall vorgestellt, fachübergreifend, der dann besprochen wird. Und das könnte man damit gut verknüpfen. Und daran muss man aufbauen, weil wichtig ist ja, neben dem Thema an sich dann auch bei den Leuten in der Versorgung zu verankern, wie geht man mit Fehlern um? Im Medizinstudium lernt man eigentlich von Anfang an, man hat eine sehr hohe Opferbereitschaft sowieso, und eine sehr hohe praktisch Belastungsgrenze, aber man lernt eigentlich auch immer nicht zu widersprechen und nicht zu sagen, so jetzt als Beispiel, ich habe hier eine volle Notaufnahme, ich bin alleine, ich kann das eigentlich gar nicht schaffen, und ich kann eigentlich gar nicht Patientensicherheit für alle irgendwie ermöglichen, aber dann muss man durch so ein Projekt auch mehr lernen. So, ich muss mich auch selber für die Patientensicherheit einsetzen und darüber sprechen. Und ich kann auch daraus lernen aus solchen Fällen. Und ich kann lernen, dass es nicht nur immer darum geht, wer hat den Fehler gemacht, sondern was war der Fehler und was können wir alle daraus lernen, ohne jetzt immer mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.
Das heißt, genau dort zur Verbesserung der Patientensicherheit, Beispiel haben Sie eben schon gesagt, in der Notaufnahme, wo es ja immer hektisch ist, wo meistens zu viele Patientinnen und Patienten sind und zu wenig Personal, könnte das Portal eine Hilfestellung sein, dass solche Fälle, die dort geschildert werden, dann in einer Teambesprechung besprochen werden, dass sich sowas nicht wiederholt, oder?
Genau, man bespricht sowieso die Fälle, die passiert sind, ganz konkret im Versorgungsalltag und man könnte das dann auch nutzen, um das auf einer größeren Basis aufzusetzen. Theoretisch könnte man so ein Portal auch viel mehr für Mitarbeiter, das gab es auch schon teilweise, dass die halt selber zurückmelden können, das und das ist mir passiert. Weil jeder, der in der Versorgung arbeitet, weiß ja, wenn einem selber ein Fehler passiert, dann hat man auch Bedürfnis, darüber zu sprechen und fühlt sich oft damit alleine gelassen und jeder sucht ja das Beste zu geben und daher wäre das eigentlich auch noch eine Option, so eine Plattform auszuweiten für Leute, die ja, die selber in der Versorgung sind. Und das machen ja viele Kliniken auch. Genau.
Also das hieße, dass auch letztendlich das Gesundheitspersonal da Fehler auf mehrpatientensicherheit.de eintragen könnte, dass man das quasi noch größer denkt.
Genau, das wäre natürlich auch eine Option. Und das machen viele Krankenhäuser, haben ja auch ein CIRS-System, was sie vorhalten für Patienten, aber auch für Mitarbeiter. Ja, und aus Krankenkassensicht, weil das ja eben noch die Frage war, ist es natürlich wichtig zu sagen, wir, also über die Social Media Kanäle, was auch sehr gut läuft. Also das haben wir jetzt erlebt. Wir haben ja die Fälle ausgewertet und dann auf Basis dieser Fälle gesehen, was wird oft zurückgemeldet und was können wir auf Basis dieser Informationen entwickeln für die Versicherten. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Checkliste fürs Entlassmanagement entwickelt oder wie geht man eigentlich mit einem Delir um? Was ist das überhaupt, weil das öfters zurückgemeldet worden ist? Und diese Informationen haben wir dann über Social Media geteilt und das muss man sagen, ist wirklich bei allen Krankenkassen gut umgesetzt worden oder da hat man gesehen, da haben viele Versicherte auch darauf reagiert und das ist aber natürlich nur ein Kanal und das ist halt, wie Herr Reische gesagt hat, noch ein großes Thema. Wie kann man die Infos noch mehr an die Menschen ranbringen? Und da muss man auch niedrigschwelliger gehen, zum Beispiel über Kooperationen mit Institutionen, die auch näher an den Patienten oder an den Versicherten dran sind. Genau. Und natürlich über die Krankenkassen-Apps, also Gesundheitskompetenz schaffen und Aufklärung ist ein großes Thema für Krankenkassen, wo sie auch Leistungserbringer für Patientensicherheit unterstützen können, auch an sinnvoller Stelle.
Ja, auf jeden Fall. An der Gesundheitskompetenz sind wir dran. den Patienten insgesamt souveräner zu machen. Und dazu gehört natürlich auch vor allen Dingen in diesem Fall, wenn man merkt, es bildet sich eine Möglichkeit, dass ich hier nicht optimal behandelt werden kann, dass man dann frühzeitig auch als Patientin eben spricht mit den Menschen, Dinge einfordert, selbstbewusster auch auf sie zugeht. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal auf diesen Punkt zu. Wir hatten noch uns zum Hintergrund gefragt. Tatsächlich haben Sie, Herr Rall, ja schon vor langer Zeit INPAS gegründet, das Institut für Patientensicherheit und Teamtraining, wo Sie ja vor allen Dingen Simulationstraining für medizinisches Personal sich einen Namen gemacht haben, wenn ich das richtig weiß. Abgeschaut von dem Simulationstraining von Flugpiloten, ich immer großartig. Außerdem haben Sie die Gesellschaft für Patientensicherheit eben dann begründet, die den Auftrag bekommen hat, die Plattform zu bauen. Wie ist das überhaupt entstanden? Also so ein kassenübergreifendes Projekt, was jetzt sogar möglicherweise oder was auf jeden Fall ja die Option bietet, noch übergreifender eben letztendlich alle Zielgruppen, die im Behandlungsprozess eine Rolle spielen, mit einzubinden. Wer stand am Anfang hinter dieser Initiative?
Es ist immer schwierig zu sagen, wer hat es erfunden. Ne?
Das stimmt, ja.
Es ist immer Teamarbeit, ne? Und das Zusammenkommen von vielen Leuten, die aktiv sind, die sich kümmern, die was ändern wollen. Und hier war es sicher so, was mich angeht, eben wir haben 20, 25 Jahre lang Teams, Profiteams trainiert und analysiert und da geschaut, was können die machen, haben aber eben gesehen, dass eben manche Sachen erreichen wir damit nicht, eben weil wenn Patienten sich nicht trauen, was zu sagen, wie sie gerade gesagt haben, die machen kein Speak-up, sondern die sagen, ja gut, dann gehe ich halt heim. Dann kann das Gesundheitsfachpersonal auch nicht merken, dass der Patient eigentlich doch noch ein Problem hätte oder dass die Mutter denkt, mein Kind ist viel kränker, als es je war. Gucken Sie doch nochmal, ne? Dann könnte man reagieren. Sprich, es gab den Bedarf einfach auf Patientenseite was zu machen, ne? Und da was zu tun. Und initial kam die Idee auf bei Covid, wo Corona aufkam, haben wir die erste Plattform für Patienten gemacht, ne? Und gesagt, hier, wir müssen die Patienten-Stories hören. Und das mit Krankenkassen zusammen und anderen Partnern hat man da ein kleines Pilotprojekt gemacht. Und dann gesehen, Patienten können und wollen melden, ne? Was die Kollegin Sinioglu gerade gesagt hat, da ist ein Bedarf da, die wollen erzählen, wie es ihnen ging und eben vor allem dazu beitragen, dass daraus gelernt wird, dass andere das nicht auch so erleben müssen. Und so kamen praktisch da kritische Massen zusammen und am Ende konnten wir die Ersatzkassen und den VDEC als Verband der Ersatzkassen dazu gewinnen, zu sagen, wir machen eine erste deutsche Plattform für Patienten und Angehörige, wo die ihre Erfahrungen melden können, mit dem Sinn daraus zu lernen. Ne? Eben nicht Sanktionen zu setzen, nicht Strafen mit dem Zeigefinger auf Leute zeigen, sondern für das System die Verbesserung zu machen. Und dann hat man ein Pilotprojekt gemacht und dann schließlich wurde das ausgeschrieben und wir haben dann als Deutsche Gesellschaft für Patientensicherheit die Ausschreibung gewonnen und seitdem betreiben wir das. Ne? Und es ist eine tolle Geschichte und war mutig, auch von den Ersatzkassen. Ich habe da großen Respekt, da reinzugehen, ne, und sich da auszusetzen, der Kritik auch auszusetzen. Wie, ihr macht einen Jammer und Portal, jetzt gibt's wieder Ärzte-Bashing, was machen die Krankenkassen da, das ist doch nicht eure Aufgabe. Und so, das ist immer, wenn man sowas Innovatives macht, muss man mutig sein und ein bisschen breites Kreuz haben. Und die Partner von den Ersatzkassen hatten das. Und eben, wir kamen ja beim Start vor anderthalb Jahren dann in der 20 Uhr Tagesschau und hatten entsprechend in ein paar Wochen viele hundert Fälle gesammelt. Und man hat eben gesehen, wow, das hat genau einen Nerv getroffen, das war ein Bedarf. Und was wir auch sehen, die Meldungen sind von hoher Qualität. Ja, man dachte, da wird man zugespammt und schreiben die Leute Schrott rein. Überhaupt nicht. Unsere Fälle sind fast alle seriöse Fälle, wo man merkt, hier möchte ein Patient oder ein Angehöriger, häufig melden ja auch Angehörige, über eben Notlagen, kritische Ereignisse berichten und schreiben viele Details. Und deshalb haben wir auch eine gute Auswertebasis, um da Sachen abzuleiten. Also war eine Teamarbeit, wo viele Partner, viele Player mitgemacht haben, Mut hatten und die Innovation nach vorne gestellt hatten.
Eine kurze Zwischenfrage, weil Sie sagten, die Berichte haben eine hohe Qualität und es ist aber ja alles anonym. Können Sie denn trotzdem, also wenn da jemand seine Geschichte schildern möchte, was er erlebt hat, muss er trotzdem Angaben machen, ob das jetzt ein städtisches Krankenhaus ist oder ob er irgendwo auf dem Land ist? Also können Sie diese Berichte einordnen, wo diese Fälle passiert sind in Deutschland? Das ist ja auch nicht ganz unerheblich.
Also eben, das System erhebt viele Informationen, aber eben anonym. Also, wenn der Patient reinschreibt, das war das Kreisklinik in Reutlingen, dann löschen wir das raus als erstes, ne? Weil das ist nicht Sinn von diesem Portal. Könnte man auch machen, will man hier aber nicht, ne? Das bedeutet, diese ganz spezifischen, welche Klinik, welche Arztpraxis hat mehr Zwischenfälle, das können wir damit nicht erheben, wollen wir eben auch nicht. Aber wir fragen natürlich, war das ein großes Krankenhaus, war das ein kleines Krankenhaus, war das nachts, war das tagsüber, wie alt war der Patient, ne? Aber eben nicht sein Name und nicht genau das Alter und nicht das Geburtsdatum, sondern halt, war es ein Kind 8 Jahre oder war es ein älterer Patient mit 85 Jahren. Das kann der Patient ankreuzen. Ne? Wir haben einen langen Fragebogen, wo Patienten ankreuzen können. Gibt keine Pflichtfelder, außer das Ereignis, das Freitextfeld, das muss man natürlich ausfüllen. Aber sonst kann der Patient das ankreuzen oder der Angehörige. Wir sehen aber, dass 90% der Patienten füllen alles aus. Ne? Weil eben, die haben Interesse, das zu berichten. Auch eben, ist ein Patientenschaden aufgetreten? Das erfassen wir natürlich. War das ein bleibender Schaden, vorübergehender Schaden und so weiter? Viele Details zu den Fällen, damit wir eben gut auswerten können. Sowohl statistisch wie nachher auch unser Expertenteam mit den Freitexten. Ne?
Ja, vielleicht einmal noch kurz dazu. Und was wir ja schon gesagt haben, es ist ja auch ein totaler Datenschatz, auch für die Leistungserbringer, für die Krankenhäuser, die sonst ja nur in ihrem eigenen Krankenhaus sammeln. Jetzt mal zu sehen, wie ist es denn natürlich aufgesplittet nach Krankenhausgröße, welche Uhrzeit und so weiter, natürlich spezifisch dafür. Aber trotzdem haben wir ja kassenübergreifend eine viel größere Datenbasis und eine breitere Erkenntnis, als wenn ich jetzt nur in einem Klinikum gucke. Und wir sehen ja trotzdem, dass sich das alles gleicht. Also wir kriegen viele, ganz, ganz viele Meldungen ja über Kommunikationsfehler. Also und man kann daraus einfach total viel lernen, weil es halt nicht auf nur eine Einrichtung beschränkt ist, sondern alle Meldungen über alle Krankenhäuser und Einrichtungen sammelt. Und das ist einfach ein totaler Vorteil, auch für die Leistungserbringer. Und daher ist es total toll, dass das so angenommen wurde. Trotz natürlich der kritischen Stimme am Anfang ist es, ja, ist es eine schöne Story, weil es halt eine sinnvolle Arbeit ist, für eine sehr wichtige Sache halt.
Man sagt ja auch, so ein Meldeportal, so ein CIRS-System ist wie so ein Frühwarnsystem, ne? Wie ein Radar für Patientensicherheit. Ja? Und so, wie Frau Senioglu gerade gesagt hat, ich muss nicht warten, bis das Ereignis in meiner Klinik passiert. Ne? Und wir wissen auch, dass ein Schaden am Patient hat oft 100 kritische Ereignisse in der Richtung gehabt, bis sich so ein Schaden realisiert, weil ganz oft werden Schäden ja abgewendet. Der Patient passt auf, das Gesundheitsfachpersonal hat eine gute Aufmerksamkeit und fängt den Fehler ab. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass kritische Ereignisse 100-fach stattfinden, bis mal ein Patient zu Schaden kommt, ne? Und das ist der Vorteil, wir können aus diesen 100 kritischen Ereignissen schon lernen und eben die Klinik A kann sich überlegen, ah, das, was hier in Klinik A, B passiert ist, kann das bei uns auch passieren, wie schützen wir uns davor und dann entweder den Haken dran machen, sagen, haben wir, das haben wir im Griff, das kann bei uns nicht passieren, oder sagen, oh, das hätte bei uns auch passieren können, da müssen wir mal gucken. Na, bevor überhaupt irgendwas in der Klinik passiert ist. Und das ist der Vorteil von so einem Frühwarnsystem, dass man eben die kritischen Ereignisse, die Ursachen, die Probleme noch eigentlich vor den Schäden erkennen kann.
Super, ja, so soll es eigentlich sein.
Ja, genau.
Noch einmal ganz kurz zurück zum Hintergrund. Sie haben ja gerade gesagt, wir haben das zusammen mit dem VDEC gemacht und mit den Ersatzkassen. Wie ist denn die Finanzierung?
Zum Thema Finanzierung des Portals, momentan finanziert über die Ersatzkassen und den VDEC, ne, die sich da eben zusammengetan haben und gesagt haben, als Initiative, als sozusagen für ihre 28 Millionen Versicherte wollen sie diesen innovativen Service anbieten und finanzieren das Projekt komplett, ne. Haben es ausgeschrieben, wir betreiben es eben nach Gewinn des Ausschreibens und so findet es statt. Es war ein Pilotprojekt für 2 Jahre angelegt mit einem dritten Jahr Option zur Verlängerung. Das wurde gerade frisch entschieden, dass diese Verlängerung stattfinden soll. Also bis 2026 ist es jetzt noch gesichert. Dann würde es in die Verstetigung gehen. Und das ist gerade, wird noch diskutiert, wie das aussieht in der Zukunft. Was dann dazu kommt, ist, dass der VDEC und die Ersatzkassen auch gesagt haben, sie möchten andere Kassen beteiligen, also das System öffnen. Melden dürfen sowieso schon immer alle. Ne? Also das war eigentlich auch eine nette Geschichte, dass man nicht gesagt hat, da muss man die Versichertennummer von der Ersatzkasse eingeben zu melden, sondern alle dürfen melden. Und jetzt sollen neue Kassen dazukommen. Und da gibt es auch schon Interessensbekundungen und konkrete Vertragsverhandlungen vom VDEC und den Ersatz- und weiteren anderen Krankenkassen, die dann mit dazu beitragen sollen, das System auch in der Zukunft zu finanzieren, ne? So dass einfach die Beteiligten, dass noch mehr sich an der Finanzierung beteiligen, andere kleine Kassen, große Kassen, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Das ist sozusagen die Planung für die Zukunft, dass man es praktisch kontinuierlich aufsetzt, sagt, das ist jetzt kein Pilotprojekt mehr, sondern eine Dauerfinanzierung schafft mit eben auch noch anderen Kassen dabei. Das wäre sozusagen Wunsch und auch einer, der gerade entsteht. Und dann muss man gucken, wollen alle Kassen das dann weiter finanzieren? Sieht man da den Sinn drin? Und das ist dann, was ab 27 kommt. Aber jetzt für 26 ist erstmal gesichert über die Ersatzkassen.
Das heißt, wenn es sogar verlängert wird, ist es ja auch erfolgreich. Wie haben Sie diesen Erfolg evaluiert? Also wie konnten Sie den Erfolg messen?
Also multimodal wird man natürlich kontinuierlich schauen wir eben, kommen Meldungen. Das war am Anfang auf jeden Fall extrem beeindruckend nach großer Pressearbeit, ne, 18, 20 Uhr Tagesschau, hat natürlich wahnsinnig Traffic auf das Portal gebracht und damit auch Meldungen. Und dann werden verschiedene Aspekte ausgewertet, eben wie viele Leute kommen auf die Website und wie viel melden. Ne? Und das ist zum Beispiel so, dass wir eine hohe Konversionsrate haben. Das bedeutet, wenn wir 100 Leute auf der Website haben, werden 10 Meldungen gemacht. Ne? Also eine hohe Rate an Meldungen zu Besuchern. Ne? Gibt Portale, da müssen 10.000 da sein, bis einer mal eine Meldung gibt. Wir sehen also immer, gerade die DRK hatte auch mal in einem Newsletter auf das Portal hingewiesen und zupp, hatten wir in der nächsten Woche 60 Meldungen mehr. Ne? Einfach, weil das genau konnektiert ist. Wer kommt, meldet in einem hohen Prozentsatz auch eine Meldung. Das sind natürlich Qualitätskriterien und zeigt das Interesse an dem Ding. Dann natürlich die Evaluation unserer Learnings, unserer Tipps, die jetzt eben gerade zum WHO-Patientensicherheitstag, der Tipp für Kinderversorgung, hochrelevant, hochemotional natürlich auch, wo die Leute sagen, der Tipp ist gut, der hilft, der lässt sich gut nutzen. Problem der Verbreitung hatten wir vorher angesprochen, da ist es schwierig zu evaluieren, wie viele Versicherte, wie viele Patienten und Angehörige kriegen jetzt den Tipp und nutzen den? Da haben wir momentan keine harten Daten dazu. Oder wie viel nützt der denen? Ne? Also wir würden uns natürlich freuen über Nutzerreports, wenn eine Mutter dann schreibt, hey, ich hatte, mein Kind war krank, ich bin in die Klinik, habe euren Tipp mitgenommen und da habe ich die Anregung bekommen, nochmal ein Speak-up zu machen und dann hat man gemerkt, er hat doch eine Blinddarmentzündung und die haben mich dann doch nicht nach Hause geschickt. Cool. Das wäre sozusagen so der Top-Erfolg, den wir nachweisen könnten. Sonst natürlich eben Meldezahlen, Nutzerzahlen, auch Nutzen für die Krankenkassen, wo die Krankenkassen jeweils intern evaluieren. Da kann Frau Sinioglu sicher noch mal was dazu sagen. Eben läuft es auf den Social Media, wird es aufgegriffen, kriegen die Feedback von Versicherten, ob man das gut findet. Und natürlich, sage ich mal, die statistische Auswertung von unseren knapp 2000 Fällen, wo man eben schaut, aus welchen Gesundheitsversorgungsbereichen kommen die. Und da sehen wir zum Beispiel auch, es wird alles von allen Bereichen gemeldet. Ambulante Versorgung, Krankenhaus etwa 1:1, ne? Aber eben auch Pflegeheime, Zahnärzte. Wir haben wirklich aus allen Bereichen Physiotherapie Meldungen, wo man eben sieht, wir haben das Spektrum schon abgedeckt. Ne? Das wäre in der Evaluation nach auch interessant, wenn man sagt, da wird nur über Krankenhausaufenthalte gemeldet. Da müssten wir irgendwie nachjustieren, aber das sieht momentan ganz gut aus. Oder eben, was sind das für Fälle, die gemeldet werden? Ist es mehr aus irgendwelchen Fachgebieten oder ist es übergreifend? Und da sehen wir auch, glatt verteilt, Altersgruppen von Frühgeborenen bis sozusagen sehr alte Menschen wird gemeldet, Schwangerschaft, Geburt, es sind alle Bereiche drin, die abgedeckt werden. Das werten wir natürlich aus und diskutieren das mit den Kassen auch zusammen und leuchten da rein, um zu schauen, was man wie noch optimieren könnte. Schadensfälle eben haben 50% der Fälle, die gemeldet werden, haben Schäden mit dabei am Patient. Und das zeigt natürlich auch die hohe Relevanz, die die Meldungen haben und auch das Potenzial, ich sage jetzt mal, Kosten einzusparen, ja, weil wenn da wirklich Schadensfälle involviert sind, ziehen die natürlich immer Versorgungskosten nach sich, die die Krankenkassen bezahlen müssen und am Ende wir alle. Und wenn ich jetzt sagen kann, mit so einem Tipp, den wir da Patienten geben, wenn da eine Sepsis verhindert werden kann, spart es der Kasse und uns allen ein paar hunderttausend Euro, ne? Wenn das 100 Mal passiert, hätten wir das ganze System über Jahre finanziert mit ein paar wenigen von solchen Fällen. Wie gesagt, da haben wir die Nachweise nicht momentan noch, aber auch da sind Überlegungen da zu schauen, ob man solche Reports bekommen kann dann von Patienten und Versicherten, dass man solche Erfolgsstories, wo das Portal wirklich dann Patientensicherheit und Kosten reduziert, kriegen kann. Ne?
Ja, es ist immer schwierig, ne? Über Erfolge spricht man dann halt nicht mehr. Dann lebt man einfach weiter und freut sich darüber, dass es nochmal gut gegangen ist, ne? Das ist, ja, so.
Also wenn man jetzt als na, also als Person was melden will, kann man sich ja direkt die Kategorien auf der Seite angucken. Also zum Beispiel war das ein Fehler aus dem Bereich Medikamentensicherheit oder Kommunikation oder Entlassmanagement. Und dort meldet man direkt rein und hat dann gleich eine Systematisierung. Wenn man jetzt keine Übergruppe findet, wo man sich einordnen kann, kann man trotzdem den Bericht abgeben. Aber so nach diesen Kategorien werden die Fälle auch systematisch ausgewertet. Und genau, und jetzt, was jetzt ja noch kommt im nächsten Jahr, ist noch eine tiefergehende Analytik aus den Daten, die wir haben, nach den Kategorien. Die Inhalte, die wir jetzt entwickeln, sind ja schon spezifisch auf die Rückmeldung aufgebaut, was ja sehr gut ist. Und was wir jetzt noch gemacht haben, ist eine kleine Versichertenumfrage. Also was fühlen Sie sich bei Patientensicherheit gut abgeholt? Hilft Ihnen das Portal? Und da kam auch gute Rückmeldungen. Also natürlich nicht überraschend, 70% der Leute waren das, glaube ich, haben gesagt, sie fühlen sich nicht gut zu Patientensicherheit informiert. Sie brauchen mehr Infos. Das ist ja immer dieser Spagat zwischen, man weiß, die Gesundheitskompetenz geht immer weiter zurück. In Deutschland sind wir im Vergleich zu ganz Europa mit am schlechtesten. Kam jetzt da gerade eine große Studie dieses Jahr raus von der WHO und der TU in München. Und jetzt gerade auch der Präventionsbedarf in der DRK, der gezeigt hat, gerade bei Kindern ist die Gesundheitskompetenz auch total nachlassend. Trotzdem, und die Leute wissen das auch. Und jetzt ist halt, ne, die Frage, wie kann man das noch besser zusammenkriegen, dass die Leute auch wirklich mehr Gesundheitskompetenz aufbauen und sich sicherer fühlen in dem Umgang mit Patientensicherheit. Und das ist sicherlich auch durch sowas nicht nur ein Portal, sondern Speak Up. Also wenn du im Krankenhaus bist, dann musst du wissen, wie du dich für deine Patientensicherheit einsetzt oder auch sowas, wie bereite ich mich eigentlich auf ein Arztgespräch vor, wie führe ich ein Arztgespräch oder worauf muss ich achten, wenn ich aus dem Krankenhaus entlassen werde. Das sind dann so Themen, wo wir ja auch mit dem Projekt unterstützen wollen.
Und wie aus Sicht der Krankenkasse jetzt, wie kommunizieren Sie nun diese Plattform gegenüber den Versicherten? Nur in, ich sage jetzt mal, in der Öffentlichkeit, in Social Media oder wie Herr Dr. Reif schon gesagt hatte, Tagesschau? Oder gibt es auch, ich meine, man kriegt ja heutzutage doch noch öfter mal Post von seiner Krankenkasse. Haben Sie alle, also alle, die in den die Ersatzkassen oder der Verband VDEC, einen Flyer oder einen Infobrief an jeden einzelnen Versicherten geschickt, dass es jetzt dieses Portal gibt.
Das haben wir so ein bisschen kassenspezifisch gemacht. Also wir haben viele gemeinsame Postings und Aktionen als VDEC in diesem Projekt gemacht, aber wir haben auch Einzelaktionen gemacht. Wir als DRK haben einen Content Hub für Patientensicherheit aufgebaut, wo wir auch das mit mehr Patientensicherheit verknüpft haben, haben da auf das Portal auch nochmal hingewiesen und die Informationen nochmal für DRK-Versicherte aufbereitet. Ja, jetzt über Social Media hinaus haben wir über die DRK-App die Versicherten informiert und über gezielte Versichertenansprachen. Patientensicherheit heißt ja, gezieltere Medizin anzuwenden. Also sprich, jemand, wo wir jetzt wissen, der wird jetzt bald operiert oder bei dem liegt eine bestimmte Erkrankung vor und den können wir dann gezielt informieren zu dem Portal und zu den Tipps, die wir da entwickelt haben. Oder jemand wurde aus dem Krankenhaus entlassen, dann dem nochmal diese Checkliste fürs Entlassmanagement mitzugeben. Also wir haben eigentlich auf allen möglichen Kanälen außer Social Media noch das Portal auch verbreitet. Die DRK hat natürlich auch ein Magazin, was sie rausgibt. Da hatten wir auch zwei große Beiträge dazu. Dann haben wir noch ja, eine Aufklärung zum Beispiel auch gemacht. Zu dem Thema Patientenverfügung auch, also auch aus dem Portal heraus, weil ja oft kommt, so, wie bereite ich mich eigentlich, also so auf kritische Situationen vor, ne? Oder was mache ich, wenn ich in eine Situation gerate, wo ich eigentlich nicht mehr sprechen kann? Das wurde auch oft zurückgemeldet. Und da haben wir zum Beispiel auch nochmal gezielt gesagt, hier, es ist wichtig für alle, eine Patientenverfügung zu haben und dazu auch eine Kampagne gemacht.
Okay, aber das war ist alles kassenspezifisch. Da gibt es keine einheitliche Strategie, sondern jede Ersatzkasse macht das auf ihre Art und Weise.
Also sowohl als auch. Wir haben eine einheitliche Kommunikationsstrategie, die besprechen wir auch. Wir haben ja regelmäßige Meetings auch für das Projekt. Da haben wir diese verschiedenen Tipps, die wir auf Basis der Fälle halt entwickelt haben. Also jetzt den aktuellen zu Kindergesundheit, angelehnt an den Welttag für Patientensicherheit. Das posten wir zusammen oder entwickeln die Postings auch gemeinsam. Aber die ganzen weiteren Infoquellen und Umsetzung von diesem Projekt passiert dann parallel auch noch kassenspezifisch. Genau.
Sie sind ja die erste Patientensicherheitsbeauftragte der DRK, Frau Semigiorgio. Erzählen Sie mal, also eigentlich hat man schon so einen großen Einblick bekommen in das alles, was Sie machen. Was steht denn in Ihrem Berufsportfolio? Was ist eigentlich die Aufgabe einer Patientensicherheitsbeauftragten der Krankenkasse?
Ja, also ich mache das jetzt ja seit einem Jahr. Fett über alles rüberschreiben kann man die Überzeugungsarbeit erstmal. Also natürlich Aufbauarbeit, Überzeugungsarbeit. Das ist sowohl in den Kliniken als auch in den Krankenkassen als auch in der Bevölkerung, was wir jetzt ja auch viel zwischen den Zeilen hier besprochen haben bei dem Projekt Mehr Patientensicherheit. Jeder weiß, dass Patientensicherheit jeden betrifft und es betrifft auch den ganzen Versorgungsablauf. Also Patientensicherheit heißt ja nicht nur QM, also Qualitätsmanagement, oder ich habe das falsche Bein operiert, sondern es bedeutet halt, ich begleite den Patienten von A bis Z so gut wie möglich und so sicher wie möglich in seiner Versorgung. Und die Leute davon aber zu überzeugen und zu sagen, ja, wir müssen das jetzt wirklich umsetzen und auch an konkreten Beispielen, also dadurch, dass Patientensicherheit überall ist und es halt noch nicht gesetzlich verankert ist, brauchen wir ja halt konkrete Themen, wie wir das umsetzen können. Und das ja, das war sozusagen so der Überbegriff, das erstmal so als Quereinsteigerin und als Ärztin so in diesen zwei verschiedenen, wirklich komplett verschiedenen Welten das aufzubauen. Und was halt neben dem Ziel, neben dem Portal für mehr Patientensicherheit, was natürlich ein großes Projekt ist, haben wir den Content Hub aufgebaut für Gesundheitskompetenz, weil das einfach das große Ziel ist, weil man da als Versicherung, als Krankenkasse Leistungserbringer gezielt unterstützen kann, gesund und Versicherte halt natürlich. Also wie kann man Gesundheitskompetenz aufbauen? Dazu haben wir sehr viele Kampagnen durchgeführt, monatlich zu einem Thema, natürlich zu typischen Themen, aber auch zu Themen wie, wo einfach sehr viele Menschen betroffen sind, Anämie, Herzinsuffizienz, Hitzeschutz und Patientenverfügung habe ich schon genannt, also Frauengesundheit. Da haben wir halt die Aufklärung durchgeführt mit dem Ziel, was auch ein großes Ziel dieser Rolle war, Leistungserbringer zu unterstützen, zusammenzuarbeiten. Das hatte ich auch schon gesagt, genau.
Klasse. Ja, unsere Zeit nähert sich auch dem Ende zu. Tanja, hast du noch Fragen?
Ja, eine
Ja,
hätte ich
gut.
tatsächlich noch. Ich weiß nicht genau, wer von beiden die besser beantworten kann oder vielleicht beide aus ihrer eigenen Sicht. Hilft das Portal, eine Kultur der Fehleroffenheit zu fördern?
Ja, ich kann auch gerne anfangen. Also ich glaube, ja, ich hatte das ja vorhin schon mal so gesagt, dass mich das in der Medizin schon im Studium, dadurch auch, dass ich erst was anderes studiert hatte und dann Medizin, fand ich das immer von Anfang an so. Man hat so immer dieses so bloß nichts sagen und jeder, der den Fehler hat, versucht den irgendwie zu vertuschen und man hat total Angst davor, Fehler zu machen, die zuzugeben, weil da immer so eine, also natürlich hat sich das auch schon total entwickelt, aber es ist halt immer noch sehr hierarchisch und es geht ja auch um was, ne? Wenn Fehler passieren überall und das ist überall, glaube ich, immer so ein Thema so, wer hat das jetzt gemacht und so, aber bei der Medizin hat es halt eine höhere Relevanz und ich glaube, durch so ein Portal kann man schon diese Kultur, was ja auch immer Christoph Hofer zum Beispiel total wichtig war, eine Kultur zu etablieren, die Patientensicherheit lebt und ich glaube schon, dass man dazu beitragen kann, und zwar auf verschiedenen Ebenen, also sowohl um diese Zusammenarbeit zwischen Kassen zu stärken, auch zwischen Kassen und Leistungserbringern und um auch den Menschen im System zu zeigen, ja, ihr macht eigentlich richtig viel, auch richtig toll, jeder gibt ja irgendwie sein Bestes und die Fehler sind dazu da, um nicht zu sagen, wer war das, sondern was ist falsch gelaufen und was können wir daraus lernen.
Ja, ich glaube auch, dass so ein System die Kultur, die Sicherheitskultur optimieren kann, auch wenn es kritisch ist. Zunächst sind viele kritische Stimmen drin, werden allerdings auch gute Ereignisse berichtet, ne, oder wo der Patient vielleicht ein schlechtes Erlebnis hatte, aber dann sehr gut reagiert wurde, wo eben das Gesundheitsfachpersonal ja meistens einen sehr guten Job macht, 24/7. Und das ist natürlich auch bemerkenswert, dass man so Sachen wahrnimmt. Aber auch, was ich sozusagen spannend finde, ist die Patienten in den Berichten, obwohl sie zum Teil erhebliche Schäden hinnehmen müssen, sind selten bösartig. Ne? Die wollen nicht bestrafen, die wollen nicht die Klinik verklagen, sondern das ist oft der letzte Ausweg, wenn man wirklich schlecht mit ihnen umgeht und nicht reagiert positiv auf vorhandene Beschwerden oder Schäden, sondern die wollen eigentlich, dass es gut läuft, dass daraus gelernt wird, ne? Dass man was ableitet, damit es nicht nochmal passieren kann. Also das finde ich faszinierend im Sinne Sicherheitskultur, dass Patienten eigentlich in der Mehrzahl sehr konstruktiv sind und Verständnis haben, ne? Auch in den Fallberichten manchmal. Die müssen stundenlang warten, schwer krank, und sagen, sie haben ja Verständnis, weil da so viel los war, ne? Und sie verstehen das und haben viel Mitgefühl für das Gesundheitsfachpersonal. Also ich glaube, man ist da mehr zusammen als gegeneinander. Und so soll es ja auch sein. Und das wird in dem Portal auch eigentlich nochmal unterstrichen, ne?
Ja, ein tolles Portal. Julia, deine Abschlussfrage.
Genau, wir stellen an all unsere Podcast-Gäste eine Abschlussfrage, die ich auch tatsächlich jetzt vorziehe vor der anderen Version angesichts der Zeit. Und zwar, Deutschland will 2045 klimaneutral sein. In Hamburg gibt es demnächst sogar einen Volksentscheid, dieses Ziel auf 2040 vorzuziehen. Was ist Ihre persönliche Vision für 2045 beziehungsweise in Frau Sinelius' Fall für 2040?
Jetzt auch für Klima oder für Patientensicherheit?
Wie Sie meinen.
Egal.
Okay, ja, also für den Klimaschutz ist natürlich enorm wichtig, genauso wichtig wie Patientensicherheit. Gehört dann irgendwann auch zusammen, haben wir ja gerade beim Lofotpreis auch gesehen, oder es gehört jetzt schon zusammen. Die Vision ist, dass wir so, also mindestens so wie jetzt noch mehr daran weiterarbeiten, dass diese Ziele erreicht werden. Und das geht nur durch harte Arbeit und durch kontinuierliche Arbeit und durch solche großen Projekte und durch ein bisschen mehr Mut. Also wir brauchen auch mehr Mut im Gesundheitssystem für Veränderungen, weil vieles stagniert doch und nach wie vor und so kann es halt nicht weitergehen. Und das muss man in Taten umsetzen. Und das gilt für die Leute in der Versorgung und für die ganzen anderen Akteure im Gesundheitssystem gleichermaßen.
Super.
Ja, Vision 2045 sind 20 Jahre von jetzt. Das ist für Veränderungen in einem System nicht viel, habe ich gelernt. Nicht viel Zeit. Und doch, sage ich mal, die restliche Zeit, wo ich noch bei Sinnen bin. Insofern, ich wünsche mir, dass da viel passiert in den 20 Jahren. Und Umweltschutz und Patientensicherheit haben das gemeinsam, dass man es nicht so richtig merkt, bevor es einen nicht betrifft, ne? So, man denkt immer, ja, wird doch alles gut laufen, kümmern die sich doch drum. Aber eben 20.000 Tote und Hunderttausende von vermeidbaren Schäden an Patienten ist eine Riesenlast, sowohl ethisch, moralisch, was das vermeidbare Leid angeht, wie eben auch ein Kostenfaktor, ne? Weil alle diese Schäden müssen behandelt werden und die Folgeschäden versorgt werden und bis hin zur im Pflegeheim liegen oder heimbeatmet oder irgendwas. Also riesigen Kostenfaktor, den wir da auch sehen müssen. Und deshalb hoffe ich, dass die Politik und die Gesundheitsfachberufe und die Krankenkassen, alle, die sozusagen am System wirken, da noch konstruktiver in den nächsten 20 Jahren die Probleme lösen und eben übergreifend Lösungen schaffen, Ursachen analysieren und entsprechende Lösungen schaffen, die dann eben Patienten nachhaltig nochmal helfen, nochmal Next Level von Patientensicherheit erreichen und damit auch Kosten senken und somit es für uns alle besser machen.
Genau, das wünschen wir uns auch. Vielen Dank für das Interview und
Ja.
viel, viel Kraft, Durchhaltevermögen, Energie für Sie
Ja.
beide.
Und alles Gute für das Portal, dass es noch länger als 2026 online ist. Wir drücken
Ja,
die Daumen.
das hoffen wir auch. Ich denke schon. Vielen Dank.
Danke, hat Spaß gemacht.
Bis.
Schönen Tag noch.
Ja, uns auch.
Jawohl.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Danke.
Das war der Podcast der Christoph-Lohfert-Stiftung. Schreiben Sie gerne einen Kommentar oder geben Sie uns ein Like. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.